Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Psalm 51, die Verse 15 bis 21. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Adventszeit ist eine Zeit der Vorbereitung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Als unser Herr vor ungefähr 2000 Jahren in diese Welt kam, um am Kreuz für unsere Sünde zu sterben, gebrauchte er Johannes den Täufer, um das Volk Israel auf den Empfang des Messias vorzubereiten. Als die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn fragen ließen, wer bist du? Da antwortete Johannes der Täufer mit den Worten, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet oder ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Botschaft Johannes des Täufers lautete, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist also die rechte Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Das ist im Grunde genommen gemeint, wenn Johannes der Täufer sagt, bereitet den Weg des Herrn, dass wir solche sind, die Buße tun. Das ist das Entscheidende zunächst einmal, was uns in die Lage versetzt, mit frohem Herzen auf das Kommen des Herrn zu warten. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Und genau das ist es, was wir von Natur aus gar nicht wollen. Wir neigen alle dazu, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir Dinge getan haben, die nicht in Ordnung waren, sie in Zukunft besser machen zu wollen. Statt uns darunter zu beugen und zu sagen, ich habe gesündigt, ich habe verkehrt gehandelt. So wie David das getan hat, als Nathan ihn auf seine große Schuld aufmerksam machte und David dann sagte, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das fällt uns so schwer, diesen Satz über unsere Lippen zu bringen. Wir kennen das aus unserem Umgang mit anderen Menschen. Wenn wir da einmal unfreundlich gewesen sind, dann liegt es uns viel näher, beim nächsten Mal freundlicher zu sein, als hinzugehen und zu sagen, tut mir leid, dass ich so lieblos mit dir umgegangen bin. Das geht gegen unseren Stolz, gegen unser stolzes Wesen. Aber wer die Buße, wer das Bekenntnis der Sünde, das Zugeben, dass er schuldig ist vor Gott und vielleicht auch dem Nächsten gegenüber schuldig geworden ist, wer das vermeidet, wer das umgeht, der umgeht gleichzeitig auch das Kreuz. Das Kreuz steht für ihn nicht mehr im Zentrum. Denn wo nicht wahre Buße geschieht, wo Sünde nicht zugegeben wird und bekannt wird, da kann man auch nicht glauben an die Vergebung und an die Reinigung durch das Blut Jesu. Also umgeht man das Kreuz. Man will lieber besser werden, als zuzugeben, dass man gesündigt hat. Das liegt tief in unserer Natur verborgen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns mit der Frage nach echter, wahrer, biblischer Buße auseinandersetzen. Und von daher passt es sehr gut, dass wir uns heute an diesem ersten Advent noch einmal mit Psalm 51 befassen, einem der bekanntesten Bußpsalmen der Bibel, und zwar hier mit den Schlussversen des Psalms. Wie wir bisher gesehen haben, haben wir es in diesem Psalm mit den Merkmalen und Früchten echter Buße zu tun, ohne die ein Mensch nicht zum wahren Glauben an Gott bzw. an unseren Herrn Jesus Christus kommen kann. Wahre Buße ist das Tor zum Himmelreich. Wahre Buße ist das Tor zu echter Freude und Glückseligkeit. Jetzt schon, hier auf dieser Erde. Ohne Buße keine echte Freude am Evangelium, an der Gnade Gottes, die geoffenbart ist in unserem Herrn Jesus Christus. In einem gewissen Maße müssen diese Merkmale, über die wir bereits gesprochen haben, in unser aller Leben zu finden sein, wenn wir uns im Blick auf unseren Christenstand nicht selbst betrügen wollen. Das kann natürlich durchaus sein, dass jemand denkt, er sei ein Christ und ist es in Wirklichkeit nicht, weil er niemals wirklich wahre Buße vor Gott getan hat. Weil er versucht hat, bestimmte Dinge in seinem Leben zu verändern, ein gutes, Gott wohlgefälliges Leben zu führen, aber niemals vor Gott kapituliert hat und seine Schuld und Sünde und seine Sündhaftigkeit vor Gott bekannt hat. Dann betrügt er sich selbst. Er ist kein wahrer Christ. Ohne Buße gibt es keinen echten Christenstand. Das ist ganz wichtig. Deshalb ist das Thema auch so wichtig. Das Bewusstsein der Sünde und der Sündhaftigkeit des Herzens, das Zugeben, vor Gott gesündigt zu haben und ein Sünder zu sein, das ist es, worauf es zunächst einmal ankommt, wenn wir Buße tun. Übereinstimmen mit dem Urteil Gottes, Gott Recht zu geben. Wir lesen im 1. Johannesbrief das bekannte Wort, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das Wort, das dort im Griechischen steht, für bekennen, hat die wörtliche Bedeutung von dasselbe sagen. Dasselbe sagen wie Gott. Wenn Gott sein Urteil über uns abgibt, dann heißt es, mit diesem Urteil übereinzustimmen, dasselbe zu sagen. Wenn Gott zu dir sagt, du bist ein verlorener Sünder, du hast nichts Gutes an dir von Natur, dann heißt bekennen, dass wir dasselbe sagen. Dass wir sagen, ja Herr, du hast recht. Ich bin in mir selbst ein verlorener Sünder und habe von Natur aus nichts Gutes an mir. Dann gilt uns die Gnade Gottes. Wenn wir nicht übereinstimmen mit dem Urteil Gottes, wenn wir Gott nicht Recht geben im Blick auf sein Urteil über uns Sünder, gibt es keine Vergebung für uns, gibt es keine Reinigung für uns, gibt es keine Gnade für uns. Um es noch einmal so zu sagen, wir umgehen das Kreuz, wir weichen dem Kreuz aus, der Vergebung, der Gnade, der Liebe Gottes. Also das gehört unbedingt im Kern zu wahrer Buße, dass wir zugeben, dass wir gesündigt haben und dass wir Sünder sind von Natur aus. Und dazu gehört dann auch als Frucht ein tiefes Verlangen nach Reinigung, nach einem festen Herzen, so haben wir gesagt, das nach Gottes Willen fragt und Nein sagt zur Sünde. Eine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes und nach der Bereitschaft, Gottes Wege zu akzeptieren. Das alles gehört hinein in die Buße. Das ist eine Frucht wahrer, aufrichtiger Buße vor Gott. Es gehört zu einem Umdenken, dass nur die Gnade Gottes, der Heilige Geist, im Herzen eines Menschen wirken kann. Nun, David kommt hier in diesem letzten Abschnitt seines Psalms noch einmal auf diesen Kern der Buße zu sprechen. Darum geht es hier. Aber zuvor nennt er auch noch eine wichtige Frucht und eine schöne Frucht der Buße. Er sagt in Vers 15, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich vom Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Und Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Das heißt also, ein Mensch, der wirklich vor Gott Buße getan hat, seine Schuld, seine Sündhaftigkeit zugibt vor Gott, der kann nicht anders, als nach erfahrener Vergebung und Gnade, nach dem Zuspruch der Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, auch anderen diese frohe Botschaft von der Gnade Gottes zu verkündigen. Das muss ja nicht unbedingt von der Kanzel her geschehen. Es kann auch im ganz persönlichen Umfeld passieren. Aber es ist eine Tatsache, da wo wir selbst teilhaftig geworden sind, des Heils oder vielleicht ganz neu auch das Heil in Christus ergriffen haben, da können wir nicht anders. Da müssen wir anderen immer wieder auch das bezeugen, was wir selbst erlebt und was wir erfahren haben. Uns allen ist das Wort bekannt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Der kann nicht anders. Der muss es irgendwie bezeugen. Und betet auch um Gelegenheiten, die Gott schenken möchte, damit wir anderen Sündern, so heißt es hier, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus weitersagen. Es stellt sich also durch den Heiligen Geist gewirkt, dieser Wunsch ein, auch anderen den Weg des Heils aufzuzeigen. Noch einmal Vers 15, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Wer also Gnade empfangen hat, der sehnt sich danach, dass auch andere dieser Gnade teilhaftig werden. Und das zeigt doch auch, und das schließt doch schon in sich, dass man sich selbst nicht für besser hält als andere. Sein Kennzeichen wahrer Buße. Dass man nicht zu einem selbstgerechten Pharisäer wird, der in seiner Frömmigkeit über den anderen steht und denkt, weil er sein Leben hier und da gebessert habe, sei er auch nun besser als andere Menschen, die in groben Sünden und Lastern leben, sondern dass er davon überzeugt ist, zutiefst davon überzeugt ist, dass er nicht besser ist als alle anderen auch. So lesen wir es auch vom Apostel Paulus, der von sich selbst sagt, ich bin der Vornehmste unter den Sündern. Ich habe schon mal so gedacht, wenn hier überall an den Stühlen angebracht wäre, der Satz nur für Sünder, ob wir uns da auch so gerne hinsetzen würden, ja? Aber so ist es doch. Wir sollten unseren Platz einnehmen auf der Sünderbank. Dort, wo wir hingehören, da erreicht uns die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes sucht immer die tiefste Stelle in unserem Leben. So wie das Wasser, wenn wir einen Eimer Wasser ausschütten in einem Raum, dann sucht er automatisch die tiefste Stelle. Das Wasser sucht die tiefste Stelle im Raum. Und so ist es auch mit der Gnade Gottes. Da, wo wir zugeben, dass da nichts Gutes an uns ist von Natur aus, da erreicht uns die Gnade Gottes. Woanders nicht. Da, wo wir uns als Sünder vor Gott bekennen. Und da kommt eben auch dieses Verlangen in uns auf, anderen von der Gnade Gottes weiterzusagen. Und so war es in der ersten Gemeinde. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Weil niemand brauchte, die Jünger und Jüngerinnen Jesu dazu zu drängen oder immer wieder an ihren Willen zu appellieren, doch nun endlich die frohe Botschaft vom Herrn Jesus Christus weiter zu bezeugen. Sondern sie taten es von sich aus, der Heilige Geist trieb sie dazu an. Der Herr Jesus hatte ihnen ja gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Er hatte nicht gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein, ihr müsst meine Zeugen sein. Sondern ihr werdet meine Zeugen sein, nämlich wenn ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werdet. Sind wir also erfüllt mit dem Geist Gottes? Und erfüllt zu sein mit dem Geist Gottes heißt nichts anderes, als dass wir erfüllt sind mit der Gnade für Sünder. Dann geht es uns wie Petrus und Johannes, die vor dem Hohen Rat sagten, wir können es nicht lassen, das zu bezeugen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. was wir an unserem Herrn Jesus Christus haben. Diesen Namen zu bekennen, das können wir nicht lassen. Wir müssen, in diesem positiven Sinne gesehen, dieses Müssen, wir müssen von dieser großen Gnade, die uns widerfahren ist, Zeugnis geben. Wir können gar nicht anders. Wovon ist dein Herz voll? Das ist die Frage. Nicht wahr? Wir können Menschen drängeln und wir können sie bearbeiten und wir können sagen, es ist kein Wunder, dass es dir in deinem Christenleben so schlecht geht. Du musst mehr den Herrn bezeugen, du musst mehr für ihn tun. Du musst auf die Straße gehen, du musst dieses und jenes tun. Aber das ist alles vergeblich. Da kommen wir nicht raus aus der geistlichen Flaute. Sondern was wir brauchen, ist eine neue Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus, mit seiner Gnade. Dass wir ihn schauen, als den, der für uns am Kreuz sein kostbares Blut vergossen hat. Dann ist es uns ein Herzensbedürfnis. Das ist doch unser aller Erfahrung, wovon, um es noch einmal zu betonen, wovon unser Herz voll ist. Da fällt es uns leicht, darüber zu reden, oder nicht? Da haben wir doch gar keine Probleme damit. Was uns begeistert, um es mal so zu formulieren, was uns begeistert, was uns innerlich packt, was uns bewegt, das geben wir gerne an andere weiter. Da haben wir überhaupt keine Schwierigkeiten. Und wenn wir erfüllt sind von der Gnade Jesu, von dem, was Gott in Christus für uns getan hat, dann fällt es uns nicht schwer zu beten, Herr, jetzt tu auch meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige, nicht meine Tugenden, meine Frömmigkeit, meine Entschiedenheit, meine Treue, mein Gutsein wollen, sondern deinen Ruhm. Das heißt also das, was du getan hast für mich und für alle Menschen in dieser Welt. Das will ich jetzt verkündigen. Tu meinen Mund auf, tu meine Lippen auf. Lass mich davon reden. Es ist mir ein Herzensbedürfnis, dass auch andere dieses Heil erfahren. Also ein ständiges Drängen zu missionieren durch wiederholte Appelle fehlt in der Heiligen Schrift. Das suchen wir vergeblich. Die Heilige Schrift bezeugt das, dass Christen Zeugen des Herrn Jesus sind. Aber dieses dauernde Appellieren an den Willen des Menschen, doch nun endlich den anderen das Heil in Christus zu bezeugen, das fehlt. Das finden wir nicht in der Bibel. Im Reich Gottes kann nichts erzwungen werden. Ich habe mich ein wenig beschäftigt in der Vergangenheit durch das Lesen von Büchern mit der ostafrikanischen Erweckungsbewegung. Ein Mann, der darin tätig war oder einen engen Bezug dazu hatte, war Roy Hessian, der übrigens sehr, sehr feine und gute, hilfreiche Bücher geschrieben hat, der den Herrn Jesus Christus wirklich in seiner Gnade groß gemacht hat. Und er erzählt von einer Gemeinde, die in eine geistliche Dürre hineinkam. Und was taten sie in dieser Situation? Ein Bruder von auswärts kam zu ihnen und sagte, es ist kein Wunder, dass es euch so geht hier. Da gibt es doch in eurer Nähe eine Stadt, da wohnen so viele Heiden. Geht doch hin, missioniert, macht Straßenevangelisation, dann werdet ihr sehen, es wird euch bald besser gehen. Aber die Geschwister in der Gemeinde gingen darauf nicht ein. Was taten sie? Sie taten Buße. Sie gaben vor Gott ihre Lauheit zu. Sie beklagten vor Gott diese geistliche Dürre. Sie unternahmen also jetzt nicht etwas, um da herauszukommen und den Segen Gottes dadurch wiederzugewinnen, sondern sie beugten sich und gaben zu, wie es um sie bestellt war. Und genau das ist es, was Gott von uns gerne haben möchte, wozu der Heilige Geist uns drängen möchte, dass wir zugeben, dass wir hier und da falsch liegen, falsch gehandelt haben, dass wir lau sind, dass unsere Herzen hart sind, dass sie kalt sind, dass wir nicht die Freude haben am Bibellesen, am Gebet, am Besuch der Versammlungen. Gott will das hören von uns, dass wir das zugeben, dass das so ist. Was er meistens hört, ist, Herr, gib doch, mach doch, tu doch. Und wir versuchen es ja auch selbst immer wieder. Das will Gott nicht hören. Zunächst einmal will er hören, dass es so ist, bei uns, wie es ist. dass wir ihm einfach sagen, Herr, wir haben dich nicht lieb genug. Wir lieben andere Dinge mehr als dich. Dass wir mal kommen mit dieser Sünde und Schuld und das auch vor Gott so bekennen. Dann wird Gott sein Werk tun an uns. Und dann wird es auch kommen, dass wir ein frisches Zeugnis haben von der Gnade Jesu, die uns wieder ganz neu widerfahren ist. Genau das ist es, was wir brauchen. Ist die Gnade für uns taufrisch, so haben wir davon auch ein frisches Zeugnis. Und Gott selbst schenkt Gelegenheiten zum Zeugnis. Nun, das ist also eine Frucht wahrer Buße. Dass wir uns also ganz neu beugen vor Gott und ihm unsere Sündhaftigkeit bekennen. Und in den letzten Versen, hier kommt David noch einmal auf den Kern wahrer Buße zu sprechen. Wir wollen das noch etwas vertiefen, ihr Lieben. Und auf die entscheidende, elementare Bedeutung der Buße, die für einen Gott wohlgefälligen und für unser ganzes Leben, für einen Gott wohlgefälligen Gottesdienst und für unser ganzes Leben ausschlaggebend ist. Wir lesen das hier in Vers 18, denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Wie sollen wir das verstehen? Wenn David hier sagt, denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Wie sollen wir das verstehen? Sie waren doch von Gott angeordnet worden. Gott hatte doch Mose diese Anordnungen gegeben, bestimmte Opfer darzubringen, Sündopfer, Brandopfer. Und hier sagt David, Schlachtopfer willst du nicht, Brandopfer gefallen dir nicht. Mose ist doch nicht von selbst auf diesen Gedanken gekommen, Gott Opfer darzubringen. So gedacht, das wäre eigentlich gut, wenn man das mal täte. Die Heiden tun das auch und wir tun das auch. Wir machen das auch so. Nein, es waren Gottes Anordnungen. Und dahinter stand eine ganz bestimmte Absicht. Gott wollte sein Volk durch diese Opfer unterweisen. Und ganz besonders im Blick auf die ganz wichtige Lektion der Stellvertretung. Sie sollten vorbereitet werden auf den Empfang des Messias, ihren Stellvertreter, der dann am Kreuz für ihre Sünde starb als das Lamm Gottes. All diese alttestamentlichen Opfer sind, das wissen wir, Vorschattungen dieses einen großen Opfers, das der Herr Jesus am Kreuz für uns Sünder gebracht hat. Das heißt also, dieser Opferkult war eine einzige Unterweisung für das Volk Israel. Aber das große Problem bestand darin, dass dieses Volk immer wieder das rechte Verständnis dieser Opfer verlor. Bei David mag es ähnlich gewesen sein. Ich könnte mir gut vorstellen, es wird uns ja nichts davon berichtet, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass in der Zeit, als David seine Sünde vor Gott verschweigen wollte, wir lesen davon in Psalm 32, er dennoch den äußeren Gottesdienst gepflegt hat und auch weiterhin Opfer gebracht hat. Dass er dabei nicht froh werden konnte, ist klar. Aber er hat das weitergetan, vielleicht sogar vermehrt. Ja, wir neigen ja alle dazu, umso eifriger zu sein, um das Gewissen bei uns zum Schweigen zu bringen. Ja, da machen wir eben umso mehr noch für den Herrn. Was Gott erwartet ist, dass wir Buße tun, aber wir möchten dann umso eifriger sein und verlieren in all dem, was wir tun, das rechte Verständnis der Gnade aus den Augen des einen Opfers, das der Herr Jesus an unserer Stelle gebracht hat. Und so auch die Israeliten im Laufe ihrer Geschichte immer wieder glitten sie ab in das Verständnis der heidnischen Völker. Und bei den heidnischen Völkern war es so, dass sie ihre Opfer darbrachten als eine verdienstliche, fromme Leistung. Sie wollten ihren Götzen damit gnädig stimmen. Sie hatten nicht das rechte Verständnis der Opfer. Sie gingen immer davon aus, dass sie Gott in irgendeiner Weise durch das, was sie taten, auch durch die Opfer, die sie brachten, zufriedenstellen könnten. Das ist also pure Werkgerechtigkeit unter den Heiden. Und der Psalmist spricht davon im Psalm 50, dass Gott dazu sagt, hör mal, was du mir da bringst, das gehört mir ja sowieso. Du musst nicht meinen, dass du da etwas Besonderes tust. Mir gehören alle Tiere auf dem Felde. Alles, was diese Welt beinhaltet, gehört mir. Möchte man auch jemandem sagen, der sich auf das, was er tut, irgendetwas einbildet, ob es nun eine Spende ist, die er gibt oder was weiß ich. Ja, Gott sagt zu ihm, hör mal, das, was du mir da gibst und womit du bei mir Pluspunkte sammeln willst und einen Segen ergattern willst, das gehört mir doch sowieso. Du tust nichts Besonderes damit, gar nichts Besonderes. Dieses heidnische Verständnis hat sich immer wieder eingeschlichen im Volk Israel. Und unter diesem Gesichtspunkt muss David natürlich hier zu der Erkenntnis kommen, denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Hört auf zu opfern, sagt der Herr. Schluss mit diesem ganzen Opferkult. Eure innere Gesinnung stimmt doch gar nicht. Ihr habt doch gar kein rechtes Verständnis dieser Opfer mehr. So ist es zu verstehen. Aber ist es dann da, dann sagt David hier am Ende des Psalms, dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Es geht ihm also nicht darum, dass der von Gott verordnete alttestamentliche Opferkult, anders ist es natürlich im Neuen Bund, da ist er abgeschafft, aber dass der alttestamentliche Opferkult abgeschafft würde. Darum geht es David nicht. Es geht ihm um die rechte innere Herzenshaltung, um das rechte innere Verständnis. Das ist das Entscheidende. Und da sind wir im Kern der Buße. Von daher ist es nicht schwer zu erkennen, was denn nun, wie David es nennt hier, ein zerbrochenes Herz ist. Ein geängsteter, zerschlagener Geist. Ein zerbrochenes Herz. Aber bevor wir näher darauf eingehen, wollen wir noch auf ein Missverständnis hinweisen, das wir unbedingt bei der Betrachtung dieses Verses vermeiden müssen. Darum zunächst einmal die Frage, was ist nicht damit gemeint, wenn David hier sagt, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Was ist nicht damit gemeint? Manche verstehen unter einem zerbrochenen Herzen, oder man nennt es auch gebrochen, unter einem zerbrochenen Herzen ein Herz, das durch Enttäuschungen oder sonstige schwere Lebensführungen zutiefst verletzt worden ist. Es gibt viele Menschen, die scheitern an bestimmten Lebensfragen. Und wir wollen das durchaus ernst nehmen. Es gibt ja auch in unserem Leben manche Probleme, die zu bewältigen sind. Und auch der Mensch außerhalb der Gemeinde Jesu hat mit vielen Problemen zu tun, und manche scheitern daran. Sie zerbrechen daran. Aber das ist nicht gemeint hier. Es mag manche gegeben haben, die am vergangenen toten Sonntag an einem Grab gestanden haben und tief traurig darüber waren, dass sie das nicht mehr gut machen konnten oder können, was sie dem Verstorbenen gegenüber versäumt haben. Das sind notvolle Situationen. Da kann ein Menschenherz tief traurig sein, aber das ist hier nicht gemeint, wenn David von einem geängsteten, zerschlagenen Herz spricht. Und auch Menschen, die zu Depressionen neigen, sind hier nicht gemeint. Auch das wollen wir ganz ernst nehmen. Das ist eine notvolle Sache. Aber wir wollen auch auf der anderen Seite bedenken, dass hinter manchen Depressionen eine große Portion Eigensinn versteckt liegt. Menschen, die depressiv sind, sind manchmal sehr, sehr eigensinnige, eigenwillige Menschen. Das müssen wir uns einfach sagen lassen, wenn das bei uns der Fall ist. Wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren, das wollen wir nicht tun. Aber wir wollen uns prüfen und fragen, ob das nicht bei uns, sofern wir darunter leiden, der Fall ist. Aber auch das ist hier nicht gemeint. Hier sind nicht Menschen gemeint, die unter Depressionen leiden. Was ist denn nun gemeint? Nun, gemeint ist ein Herz, dessen Hauptproblem in seiner Beziehung zu Gott und dessen Hauptproblem in seiner Sünde besteht. Das ist es. Seht mal, und dass das zum Hauptproblem wird, das kann nur der Heilige Geist wirken. Sonst sind alle anderen Dinge viel problematischer für uns. Und darin betrügen wir uns selbst, dass wir mit größter Selbstverständlichkeit von der Vergebung unserer Sünden sprechen, vom Himmel, der auf uns wartet, vom ewigen Leben, das wir haben, keine Probleme, keine Zweifel daran, keine Anfechtungen, alles ist so sonnenklar. Die großen Probleme haben wir in der Ehe, in der Familie, im Berufsleben und. Und wir täuschen uns gewaltig, denn das größte Problem ist unser sündiges Herz. Und wenn das nicht unser größtes Problem ist und wird und bleibt, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die anderen Probleme überhand nehmen in unserem Leben. Aber das ist eben etwas, was nur der Heilige Geist wirken kann. Dass wir plötzlich dahin gestellt werden oder dahin kommen, dass wir alle anderen Probleme mal vergessen, die wir so haben, und dass wir sagen, ja, das ist ja eigentlich mein Hauptproblem, meine Beziehung zu Gott. Darum geht es doch in erster Linie. Ich befürchte, dass manche deshalb den Hebräerbrief nicht so gern haben. Da geht es eben nicht um Tipps für die Ehe, für die Kindererziehung, fürs Berufsleben und so weiter. Da geht es um die großen heilsgeschichtlichen Dinge. Und das große Werk, das der Herr Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, das sagt einem natürlich nur etwas, wenn die Sünde in meinem Herzen und meine Beziehung zu Gott mein Hauptproblem ist und mein Hauptproblem geworden ist. Ist es auch deins? Dann kann uns geholfen werden. Und das ist ein zerschlagenes Herz, das hier die bange Frage stellt, bin ich auch wirklich mit Gott in Ordnung? Ist alles gut zwischen Gott und mir? Ich bin nicht in der Lage, von mir aus mein Verhältnis zu Gott in Ordnung zu bringen. Was soll ich tun? Das sind die Fragen, die ein Mensch bewegt in seinem Herzen, wenn er ein geängstetes, zerschlagenes Herz hat, wie David es hier nennt. Von Natur aus sind wir in unserer Selbstbehauptung vor Gott ungeheuer zäh. Darum kann es manchmal sehr lange dauern, bis Gott uns da hat, wo er uns haben will, dass wir an allem zerbrechen, worauf wir so unser Vertrauen setzen in unserem Verhältnis zu Gott. Paulus wurde so zerbrochen auf der Straße nach Damaskus. Ein Werk der Gnade mag vorangegangen sein, auch in seinem Herzen, ein verborgenes Werk. Aber dann kam der Augenblick, wo ihm alles unter den Füßen weggezogen wurde, was er bisher vor Gott geltend machte, um vor Gott bestehen zu können. Er zerbrach in seiner Selbstgerechtigkeit vor Gott. Dahin muss es kommen. Das fängt damit an, dass man zunächst einmal zugibt, dass man überhaupt etwas Böses getan hat. Nun, wir sind hier in einer Versammlung. Ich gehe davon aus, dass die meisten unter uns nun wirklich den Herrn Jesus kennengelernt haben in ihrem Leben. Für die ist das kein Problem, dass sie zugeben und sagen, ja, da war vieles in meinem Leben, das war nicht in Ordnung vor Gott. Aber der Herr hat mir vergeben. Aber es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die der Meinung sind, sie hätten nie etwas Böses getan. Ich habe einmal ein Gespräch gehabt mit einem Handwerker, der in unserem Hause war, und der doch tatsächlich behauptete, er habe niemals etwas Böses vor Gott getan. Nennen wir ihn einmal Müller, diesen Mann. Nennen wir ihn Müller. Ich habe ihm ein Wort zitiert aus dem Alten Testament, da heißt es, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Und dann habe ich hinzugefügt, nur das Herz von Herrn Müller nicht. Dann hat er mich angeguckt. Und hat auch etwas geschmunzelt. Hoffentlich hat er sich seine Gedanken darüber gemacht, ja? Das gilt doch jedem Menschen. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Hat der Geist Gottes den Menschen eine gewisse Sündenerkenntnis geschenkt, dann gibt sich der Mensch alle Mühe, um es besser zu machen. Auch das gelingt ihm nicht. Aber wenn der Geist Gottes wirkt, dann wird diesem Menschen deutlich, dass es nicht nur um ein äußeres Handeln geht in seinem Leben, sondern um die innersten Motive des Herzens. Schon allein eine widerwillig vollzogene Handlung kann vor Gott nicht bestehen. Wenn es auch nach außen hin gut ist, tue ich es mit Widerwillen, mit einem Herzen, das nicht freudig dahinter steht, ist es schon ein vor Gott verwerfliches Werk. Es geht um die tiefsten Motive unseres Herzens, für Gott unannehmbar. Alles, was wir für uns selbst begehren, ist für uns, für Gott unannehmbar. Wir denken an unsere fromme Selbstsucht. Man kann den Segen Gottes begehren nur für sich selbst und nicht in erster Linie zur Ehre und Verherrlichung Gottes. Das ist sündig. Das ist vor Gott unannehmbar. Dahin muss es kommen bei uns, dass wir diesen ganzen Unrat unseres selbstsüchtigen Wesens einmal erkennen vor Gott, in seinem Lichte, gewirkt durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Und dann kommt es zu einer der letzten Festungen in unserem Herzen. Dann berufen wir uns auf unseren Glauben, ja? Aber ich glaube ja. Und da wird der Glaube plötzlich zum Fundament unseres Lebens. Aber auch damit können wir vor Gott nicht bestehen, denn unser Glaube ist unvollkommen. Er ist schwach, er ist angefochten. Manchmal ist da mehr Zweifel in unserem Herzen als echter Glaube an die Verheißungen Gottes. Wollen wir mit unserem Glauben vor Gott bestehen? Oder vielleicht mit unserer Reue? Reue ist wichtig, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Aber wer unter uns will sagen, meine Reue ist vollkommen, ist hundertprozentig, sogar, dass ich mit meiner Reue vor Gott bestehen könnte? Keiner kann das sagen. Wir sehen also, Gott nimmt uns eins nach dem anderen, um uns in einen völligen inneren Bankrott hineinzuführen. Vielleicht haben wir nur bereut aus Angst vor den Folgen der Sünde. Vor Gott gilt das nicht, ihr Lieben. Stück für Stück zerschlägt Gott alles, worauf wir noch unser Vertrauen setzen. Auf unser Gebet, ihr Lieben. Auch darauf kann man sein Vertrauen setzen, auf sein Gebet. Gebet ist wichtig, aber ich darf mein Vertrauen nicht darauf setzen. Setze mein Vertrauen auf die Verheißungen Gottes im Gebet, aber nicht auf mein Gebet. Was das so ernst gebetet, so innig gebetet. Jetzt muss Gott doch antworten, ja? Auch das muss Gott uns noch nehmen. Bis dahin, dass man verzweifelt bekennt, ich bin in mir selbst völlig verloren. Dann ist das Herz zerschlagen. Sein zerbrochenes Herz, das, was David hier meint. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Das ist der Weg zur Erkenntnis des Heils. Da ist die Tür weit offen, wo ich sage, Herr, ich habe nichts zu bringen. Hier kommt ein armer Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wäre. Nun sagst du, ich bin ja ein Gotteskind. Ich bin doch ein Gotteskind, bei mir ist doch schon was vorhanden. Nun, du bist ein Gotteskind, aber du wirst immer tiefer deine Sündhaftigkeit erkennen, wenn es recht zugeht. Wir wachsen in die Tiefe wie ein Kuhschwanz, so hat jemand mal gesagt, ja? Da geht es in eine tiefere Sündenerkenntnis hinein, aber auch in eine tiefere und frohmachendere Gnadenerkenntnis. Da, wo ein Mensch nichts mehr zu bringen hat als sein böses Herz und nur den Herrn Jesus Christus noch geltend machen kann vor dem himmlischen Vater, wo er seine Ohnmacht in seinem Herzen spürt, wo er merkt, ich kann mein Herz nicht verändern, ich kann das nicht. Ja, am besten oder am ehesten merkst du es vielleicht bei deiner Eitelkeit, bei deinem stolzen Wesen, dass du sagen musst, damit werde ich nicht fertig, ja. Diese stolze Natur, die ich in mir habe, diese selbstgerechte Natur, die so schnell dabei ist, über andere ein Urteil zu fällen und sich über andere, über ihr Verhalten und dergleichen zu ärgern. Das ist nichts anderes als Ausdruck der Selbstgerechtigkeit. Dieser Ärger, der oft in unserem Herzen ist, ja? Ich werde damit nicht fertig. Ich bin ohnmächtig. Dann sind wir richtig. Dann dürfen wir auf den schauen, der am Kreuz für solche Sünder, wie wir es sind, sein kostbares Blut vergossen hat. Das steht über unserer Sündhaftigkeit, das Wort, dass Gott uns nun nicht verachtet, um Jesu willen. Am Kreuz hat unser Herr unsere Sünde und auch Unbußfertigkeit mit in seinen Tod genommen, hat sich an unserer Stelle vor Gott gedemütigt und unsere Sünde bereut. Er hat das in vollkommener Weise getan, ihr Lieben. Alles, was wir als Merkmale wahrer Buße genannt haben, in diesem Psalm, haben wir in Christus. Und das wird uns zugerechnet. Und von daher, von seiner Stellvertretung her, wirkt nun der Heilige Geist in uns auch Buße und Glauben. Wenn auch nicht in vollkommener Weise. Aber er wirkt Buße und Glauben. Von der Stellvertretung her. Ein zerschlagenes Herz ist ein Gnadenwerk Gottes. Das können wir nicht oft genug betonen. Ich erinnere an die Predigt, die Jona in Ninive gehalten hat. Und da kamen die Leute zur Buße. Warum kamen sie denn zur Buße? Ein schottischer Prediger hat dazu einmal gesagt, hierin ist zweifellos die Hand Gottes zu erkennen. Seine Macht und sein gnadenreicher Einfluss auf ihre Herzen. Und es ist ein sehr wundersames Werk der Gnade Gottes, dass eine Stadt wie Ninive, groß, gewalttätig, stolz und von hochmütiger Gesinnung, sich derart massiv und plötzlich demütigte und der Botschaft Gottes glaubte. Gewiss war Gottes Heiliger Geist zusammen mit Gottes heiligem Wort unter ihnen. Und er wirkte, wenngleich im Verborgenen, äußerst mächtig. Ihr Glaube lässt sich unmöglich anders erklären als durch das Wirken Gottes an ihren Herzen und durch die souveräne Gnade Gottes, die ihnen zuteil wurde. Als die Niniviten an Gott glaubten, war das ein Glaube, der nicht aus ihnen selbst war. Ja, war dieser Glaube nicht die Gabe Gottes? Er war die Gabe Gottes. Wahre Buße ist Gottes Gabe. Gott gibt Buße durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Den hat Gott, so sagt Petrus, durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Hier gibt Gott die Erkenntnis des Heils. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Die Mauern Jerusalem stehen für das Heil. Hier schenkt er Erkenntnis des Heils. Es gibt nichts, was uns ja noch mehr wohltun könnte und nichts, was uns mit größerer Freude erfüllen könnte. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Ihr Lieben, lass mich noch eine Anmerkung dazu machen. Ist mir so wichtig. Wir können auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit nicht einfach auf Freude machen. Das geht nicht. Jetzt zünden wir die Lichter an. Ich habe ja nichts dagegen, ne? Gegen ein schönes Kerzchen, das wir anzünden. Und auch gegen Adventsschmuck und dergleichen habe ich gar nichts dagegen, ja. Aber Freude können wir nicht machen. Aber Freude ist da, wo der Herr uns das schenkt, was David hier im Psalm 51 schildert, worüber wir gesprochen haben, worüber wir nachgedacht haben. Wenn wir ganz leer und ganz arm, als solche, die nichts zu bringen haben, zum Herrn Jesus kommen und uns beschenken lassen mit seiner Gnade und mit seiner Liebe und mit all dem, was er für uns bereit hat. Da kommt wirkliche, wahre Freude auf in unseren Herzen. Das ist es, was Gott wohlgefällig ist, denn wir können Gott nicht mehr ehren als durch den Glauben an seine Gnade, so hat Ole Halsby mal gesagt, ja. Gott kann uns nicht widerstehen, so möchte ich mal sagen, wenn wir als arme Sünder zu ihm kommen. Da kann er uns nicht widerstehen. Da dürfen wir alles im Glauben ergreifen, was Gott in Christus Jesus für uns bereitet hat. Kommen wir also so, wie wir sind, putzen wir uns nicht heraus, machen wir uns nicht schöner, als wir sind's nicht, ja. Putzen wir uns also nicht heraus, ich spreche jetzt nicht von Kleidung und das so, ja, sondern ich meine unser innerstes Wesen, ne. Sondern kommen wir so zum Herrn Jesus, heute Morgen vielleicht ganz neu, wie wir sind, bekennen ihm alles und dann ergreifen wir diese wunderbare Gnade Gottes in Christus. dann wird das Herz froh. Amen.